Und damit guten Abend zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier wieder mit dabei sind. Wir beschäftigen uns heute mit einem der wirklich ganz Großen des 20. Jahrhunderts in dieser Reihe Theologie im 20. Jahrhundert. Es geht um keinen geringeren als Karl Rahner. Und jemand, der dazu nun wirklich uns Auskunft geben kann, ist einer seiner damaligen Assistenten, Professor Jörg Splett. Heute nicht am Telefon, sondern wir sind hier im Berliner Priesterseminar Redemptoris Mater des Neokatechumenalen Wegs, denn Professor Splett ist zwar in St. Georgen in Frankfurt an seiner Hochschule emeritiert, aber wer ihn kennt, weiß, er ruht nicht. Er ist weiterhin intensiv in der Priesterausbildung tätig, so auch hier in Berlin. Grüß Sie Gott, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Professor Splett, Sie haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass Sie schon als Student, als dann Doktorand den Schriften Karl Rahners, dass die Ihnen sehr nahe gingen, dass Sie ihn schon zu Lebzeiten sehr verehrten, schon zu Ihren Studienzeiten. Was war das Besondere? Was hat Sie insbesondere fasziniert?
Die Frage ist, wie man das heute den Leuten klar machen kann. Denn das eigentlich Faszinierende war damals, dass er die Neuscholastik, die man nicht einfach schlecht machen soll, aber die eben doch eine eigene geschlossene Welt war, dass er die öffnete auf das zeitgenössische Denken hin. Und das war auch das, was mich am meisten fasziniert hat. Ich habe die Ausbildung noch gemacht. Ich habe Vorlesungen auf Latein gehört und Examina auf Latein gemacht, in dieser Form noch, und habe zugleich eben angefangen, was man in die Hände kriegte, von ihm zu lesen und zu sehen, es war gerade so atemberaubend, wie er sich traute, alle Fragen zu stellen, während unser einzig sagte, na, wer weiß, wo man dann landet, und dass er dann einfach unbeirrt dadurch dachte, die dicksten Bretter bohrte und am anderen Ende rauskam. Und diese Situation aufzunehmen, das war, glaube ich, das Deutlichste. Das ist also erstmal keine Thematik jetzt, sondern einfach nur dieser Schritt. Vorlag ja von ihm also seine philosophische Dissertation, wo er versucht zu zeigen, dass man schon auch von Thomas, dass man Thomas so lesen kann, auf diese Formen hin des deutschen Idealismus, dass der Mensch sich öffnet auf das Unendliche. Das war so sein Grundgedanke. Und da lag ja außer dieser Dissertation dann noch vor ein Buch, das aus Vorträgen in Salzburg entstanden sind, Hörer des Wortes, wo es nochmal um dasselbe ging. Wie kommt der Mensch zu Gott? Und das waren auch und sind bis heute meine Fragen immer gewesen. Und dann kamen dazu eben einzelne Artikel, Aufsätze, wo er Fragen aufnahm und die behandelt hat.
Was ist denn so eine erste Auskunft, um das böse Wort Antwort zu vermeiden, was ist denn so eine erste Auskunft Karl Rahners, wie der Mensch zu Gott kommt?
Er hat gehört zu den Leuten, was ich nicht mitmache, dass er von der Frage ausgegangen ist. Er hat gesagt, der Mensch hat eben Fragen, und das heißt, er ist offen für etwas, aber er weiß auch nicht alles, sondern ist auf der Suche danach und ist auf dem Weg dazu, Antworten zu bekommen. Und dann stellt sich heraus, dass er mit keiner der Antworten eigentlich zufrieden ist, sondern dass jede Antwort wieder zu neuen Fragen führt. Dahinter stehen dann so Namen wie, finde ich, der größte christliche oder katholische Philosoph dieser letzten Zeit, nämlich Maurice Blondel in seiner großen Habilitation von 1894, wo er eben zeigt, in diesem laizistischen Frankreich und gerade an der Sorbonne nochmal dazu, zu zeigen, dass man an keiner Frage stehen bleiben kann, sondern eigentlich bis zu Jesus Christus durchkommt. Und das genau hat er also hier auch versucht und aufgenommen. Also wie komme ich zum Unendlichen hin? Vielleicht sollte ich gleich in Klammern sagen, dass das ein Punkt ist, den ich tatsächlich, erstmal hatte ich den schon von meinen Lehrern, zum Beispiel von Walter Brugger, der hat zwar nicht mit der Frage angefangen, aber hat in derselben Weise auch angesetzt und eine Gottesbegründung daraus gemacht, dass wir auf das Unendliche und auf alles ausgreifen und dass, wenn man da ausgreift, muss es auch möglich sein, und das Absolute kann nur möglich sein, wenn es schon wirklich ist. So könnte man so knapp sagen, dass es darum ging. Ich bin dann später, das sind jetzt, glaube ich, dann auch schon über 30 Jahre her wieder, bin ich auf Emmanuel Levinas gestoßen und der hat meine Denkrichtung umgedreht. Der sagt nicht, wir gehen auf den Weg zu Gott, sondern wir werden von Gott getroffen. Ich fange nicht an als ein Ich, das dann sich herausarbeitet auf das Unendliche, sondern als jemand, der getroffen wird von dem unbedingten Anspruch, Kant sagt kategorischen Imperativ, und dann sieht es von dort her aus. Das finde ich konsequenter. Ich habe akzeptiert, dass Madran also mit der Frage anfängt, obwohl es mich schon gewundert hat, denn dahinter stehen ja also Kant und vor allen Dingen Fichte. Und Fichte hat es nun gerade nicht mit der Frage, sondern gerade mit dem Urteil. Der Antwort, Fichte sagt, dass alles, was ich tue und mache, ist ein Urteil. Wenn ich mich so benehme oder anders benehme, steckt da implizit das Urteil drin. So ist es richtig, so sollte man es machen, darum mache ich es so. Und wenn ich was behaupte, steckt da auch drin, das ist die richtige Antwort auf die Frage. Deswegen sind wir ja irritiert, wenn jemand sagt Nein, erst recht, wenn der sagt, also du lügst, weil wir eigentlich behaupten, das, was wir sagen und was wir tun, entspricht der Wirklichkeit. Und das wäre nicht die Frage, sondern das Urteil. So dass ich immer gesagt habe, auch die Frage behauptet sich als Frage. Denn sie setzt ja auch Verschiedenes voraus. Wenn ich jemanden frage nach dem Weg zum Bahnhof, setze ich voraus, dass es den Bahnhof gibt und dass man da irgendwie danach fragen kann oder hingehen kann, und wäre sehr erstaunt, wenn dann jemand auch antworten würde mit Orange oder sagen würde, wie kommen Sie da drauf? Also insofern meine ich, dass auch in der Frage schon eine Antwort drinsteckt, aber es ist richtig, es bringt den Menschen auf den Trab. Und das ist das, was er erstmal angesetzt hat. Und mein Programm, ich habe auch in dieser Richtung auch meine Antrittsvorlesung da 71 in St. Georgen gehalten, habe ich gesagt, Anthropotheologie. Also ich meine, wenn ich vom Menschen rede, muss ich ihn sehen als jemand, der auf Gott hin unterwegs ist, von Gott herkommt, ohnehin erstmal, aber auf dem Weg ist. Und umgekehrt, wenn ich von Gott rede, rede ich nicht richtig von ihm, wenn ich nicht aufnehme, dass es ihm um den Menschen geht, ja, dass er sogar selber Mensch geworden ist. Und insofern ist das für mich so das Programm Anthropotheologie. Und diese beiden Hauptfächer habe ich auch gehabt in St. Georgen und immer im Rückgriff auch eben auf Paterana. Ich sage nur Paterana, weil er so gesagt hat. Er sagte immer von sich der Paterana. Ich hatte in meinem kleinen Studentenzimmer, es war wirklich klein, hatte ich ein Bild an der Wand hängen und das war sein Foto. Und eines Tages ruft der Pförtner, es war ein Lehrlingsheim, in dem ich da wohnen konnte in München, weil mein Vater ehrenamtlich, der war Richter, sich für den Caritasverband so eingesetzt hat in Köln. Dann durften wir also in dieses Lehrlingsheim, in ein kleines Zimmer neben der Pforte. Und dann sagt er, da ist ein Telefon für Sie. Ich ging dahin und sagte, hier ist der Paterana, wollen Sie bei mir Assistent werden? Mir ist der Hörer aus der Hand gefallen.
Und Sie sind dann sein Assistent geworden, waren das gemeinsam mit Karl Lehmann. Und Sie steckten noch in Ihrer Promotion, also Sie beide, einmal der Kollege Lehmann über Heidegger, Sie über Hegel. Und damit sind natürlich auch schon die beiden großen Namen verbunden, mit denen man Karl Rahner assoziiert. Welche Einflüsse spielen hier auf sein Denken hinein?
Vielleicht sollte ich als erstes nochmal sagen, tatsächlich, ich war schon fertig mit meiner Doktorarbeit, weil die auch klein war, das waren 170 Seiten oder so etwas, während Lehmann noch an seiner theologischen Arbeit, die 1200 Seiten hatte, noch in Rom saß. Und er hat, Madrana hat den Lehmann natürlich vorher kennengelernt, weil er ihm da immer geholfen hat in der Konzilsarbeit. Damals schon in der Vorbereitung, damals hat man ja noch nicht so kopieren können, sondern man hatte so diese Blätter mit so Violett und Rosa oder was, die wurden so gedreht dann da, und er hat mit dem Autochen herumgefahren und so. Von dort her war klar, also Lehmann, denn es war ja ein Lehrstuhl für einen Theologen, allerdings in der philosophischen Fakultät. Und von dort her hat er dann die Jesuiten gefragt, er braucht einen Philosophen noch, und die haben gesagt, der Splett. Und so bin ich dort hingekommen. Tatsächlich ist ja, um eben jetzt auf diese Einflüsse auf ihn einzugehen und zu beantworten, er sollte ja eigentlich Philosoph werden, Philosophieprofessor werden, und war dazu eben auch in Freiburg dann zum Studium dort. mit dem Pater Lotz zusammen, der dann einer unserer Lehrer ja in Pullach war, und saß eben bei Honecker an seiner Doktorarbeit. Und diese Arbeit über Thomas, die hatte bei Honecker Probleme aufgeworfen, weil er sagt,
muss man kurz ergänzen, Martin Honecker, einer der führenden Theologen und Philosophen in den 20er, 30er Jahren.
So ist es. Eben, vielen Dank. Das sollte man schon sagen. Vor allen Dingen deswegen, weil es tatsächlich Leute gab, auch von Rahner-Schülern, die dann immer herumredeten, der war zu dumm, der hat den Rahner nicht kapiert oder so. Und das ist wirklich unanständig. Mein Doktorvater war Max Müller und der hat immer Honecker verteidigt und hat gesagt, das findet er ganz übel, dass man so da herumredet. Sondern die Sache war die, Honecker sagte, das ist mir zu wenig Thomas und zu viel deutscher Idealismus. Das müssten Sie noch ein bisschen erklären, das müssten wir aufarbeiten. Und Karl Rahner, der ja schon ein bisschen brummig war und so, der hat gesagt, nein, ich habe da keine Lust, mit dem zu reden, dann nehme ich die Arbeit eben weg. Und sein älterer, damals ja noch berühmterer Bruder Hugo, der hat dann gesagt, gut, dann kommst du zu uns. Er hat sowieso dem jüngeren Bruder da immer schon aufgegeben, er müsse die Kirchenväter lesen und das machen, hat ihm richtig so Lesepläne gemacht, dass er gesagt, gut, dann machst du eine theologische Doktorarbeit, nämlich über die Geburt der Kirche aus der Seite Jesu Christi bei den Kirchenvätern und dann sehen wir, wie wir da weitermachen, dann wirst du eben bei uns eben Professor. So dass er zwar die Philosophie so in ihm drin steckte, aber dann wurde er eben Theologe, auf das er gab. Und zugleich hat er in Freiburg und unabhängig davon auch eben schon aus dieser Arbeit mit dem deutschen Idealismus angeknüpft bei den französischen Philosophen. Blondel war schon genannt, ein anderer dann der Belgier, der Maréchal, der vor allen Dingen in das Gespräch mit Fichte eingetreten ist. Fichte ist derjenige, der den Kant systematisiert hat. Kant hat das ja selber nicht gemacht, er hat gesagt, das müsste getan werden. Und der Erste, der das gemacht hat, war Fichte, der das aufgenommen hat. Und daran anzuknüpfen und das zu machen, das war in der Regel auch nicht ungefährlich im Blick auf Rom, weil die eigentlich gar nichts am Hütchen hatten mit dem deutschen Idealismus. Und da haben manche ihren Platz verloren auf diese Weise. Aber hier, der knüpft dort an, nimmt das auf, sodass gerade diese beiden Leute, Blondel und Maréchal, dazu kommt dann noch einer der jüngeren Jesuiten, der über die Augen des Glaubens, Rousselot. Pierre Rousselot, ein junger Jesuit, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist, der ein großartiges kleines Büchlein geschrieben hat über die Augen des Glaubens, wo er auch versucht anzuknüpfen, eben von der Anthropologie her, wo damals in Rom der Verdacht war, das wird dann immer irgendwie zu immanent und modernistisch und nimmt die Offenbarung nicht ernst. An diesen Autoren hat er eben angeknüpft. Dort schon und das wirkt sich bei ihm aus und da gab es dann eben auch die Kritiken davon seitens konservativer Seite in zum Teil scharfer Form, dass sie sagen, wenn er so bei Hegel anknüpft und Hegel war ein großer evangelischer Philosoph, dann steckt ja auch Luther dahinter und das kann ja eigentlich nicht stimmen. So etwas konnte man eben lesen und hören, sodass er dann zwischendurch ja in diesen Jahren, wo ich ihn da kennenlernte, zuerst ja sogar noch unter Sonderzensur stand, wo er dann gesagt hat, dann schreibt er eben nichts mehr. Bis dorthin, wenn das so bleibt. Es wurde dann eine große zweibändige Festschrift für ihn geschrieben mit einer riesen Tabula Gratulatoria, um den Römern zu zeigen, welche Phalanx da für ihn in Frage komme. Und dann hat sich das ja auch, wie wir ja wissen, dann hinterher dann gelöst. Der Kardinal König hat ihn geholt aufs Konzil, obwohl er ihn gewarnt hat. Also Rahner hat gesagt, da kriegen Sie doch bloß Ärger mit den Leuten, mit mir. Und sagt der König, sehen wir mal, werden wir sehen. Und hat ja dann auch in seinen Erinnerungen gesagt, nach 2-3 Jahren hat auch dann Rahner sich da wieder also etwas gesammelt und hat sich dann nicht mehr so aufgeregt.